meine Professoren, Professorinnen, Kollegen und Interessierenden. In meinem Vortrag versuche ich, die verschiedenen Erklärungen, die von der Zeit, von den Vätern an diese Psalm erfahren haben, darzustellen. Erstens gibt es die rabbinische Erklärungen. Gibt es ein Buch, Tehillim, das habe ich bei Zenger auch gelesen und habe ich das bestellt. Und dort kann man auch die rabbinische Erklärungen nacheinander eigentlich lesen. Interessant, weil bei den meisten Kommentaren über die Überschrift schreiben kaum etwas. Aber bei den Vätern kommt das sehr oft vor. Und auch bei den Rabbinen die Überschrift Al-Hagitit bedeutet über die Gittis, also Al- oder nach dem Gittis und Meiri, ist auch ein Rabbi, sagt, die heilige Lade wird Gittis genannt, weil sie war im Haus des Obed-Edoms aufbewahrt. Die Gittis hier wird in 3 Monate lang aufbewahrt. Es ist sicherlich allegorisch gemeint, Gitti und die Lade, Aaron, die Lade im Hebräisch. Nachher hat König David mit ekstatischer Tanz nach Jerusalem überführt, das ist 2. Samuel, Buch 6. Der König freute sich auf die Ehre der Tora. Sofort wird eigentlich bedeuten, dass die Tora ist sehr wichtig, auch eine Beziehung zwischen Tora und auch zwischen den Psalmen. So ist es auch schon Luther und auch später hat auch das Antwort Israels, so hat Gerhard von Rad die Psalmen bestimmt. Diese Zeit hat David diesem Psalm gegenüber denen, die leugnen das Gesetz, welches demonstriert, dass Gott hat das Universum geschaffen und regiert und hat so das eigentlich in diesem Haus verdichtet. Vilna Gaon erwähnt den Psalm als Shir Shelyom, also der Gesang des 3 Tages heißt das, für Simchat Torah, das heißt die Freude der Torah. Das heißt, dass die Freude der Torah ist sehr wichtig und gibt es natürlich bei Festen auch Matan Torah, das ist wie bei uns Pfingsten, das haben sie damals das gefeiert. Nach dem Lied Gitti, und Meiri sagt einmal, dass diese Gittis heißt die heilige Lade, aber dann sagt später, das ist ein spezielles Tongerät, das in Gad gemacht wird. Also dann, das wird eigentlich die Herstellung auch bestimmt. Radak, David hat diesen Psalm komponiert, als er in Gad war. Also so ist das, dann wird auch die Zeit ungefähr bei den Rabbinen in die Zeit David das gestellt, aber interessant, dass wenn man das, den Text sieht, dass sicherlich spätexilisch, das sagen alle Kommentatoren. Ibn Ezra sagt, dass David hat den Psalm im Haus Obed-Edom verdichtet, also wird ganz genau bestimmt, wo hat dieser Psalm eigentlich entstanden ist. Das heißt, Gad, nach den Rabbinen, heißt Traubenpresse. Also Rashi zitiert die Lehrer des Midras, die sagen, dass Gittit sich auf unsere Feinde bezieht, die dazu bestimmt sind, dass unser Gott sie zusammenstapfen, weil die Trauben, wie die Trauben in der Kälte. Also wird die, also die Weinpresse so bestimmt, das bezieht sich auf die Feinde, also auf die Heiden. Interessant dieser Zug und wird es auch begründet mit einem Zitat aus dem Buch Jesaja 63,3: Ich trat die Kälte allein und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Also das sind die, die Heidenvölker. Und Jesaja 63,6: Ich zertrat die Völker in meinem Zorn. Also wird so eine Feindschaft hergestellt in diesen Kommentaren. Aber Rashi, der wird auch zitiert, und er zitiert auch die frühere Rabbis, sagt, gegenüber der Lehre des Midras, bemerkt Rashi, in diesem Psalm wird dieses Thema gar nicht behandelt. Also über die Feindschaft und über Kampf finden wir nichts in diesem Psalm 8. Tatsächlich sollen die Völker leiden, sagt er weiter, weil sie sich gegen Gott und sein Volk widersetzen. Infolge ihres Stolzes, ihrer Egoismen sind sie nicht fähig, die offensichtliche Gegenwart Gottes wiedererkennen. Aber wenn sie demütigt werden, zerquetscht werden, dann werden auch sie zum Sehen der Herrlichkeit des Namens gelangen, die über die ganze Erde verbreitet wird. Also nach Rashi ist nicht überflüssig diese Kälterung, weil dadurch werden die Heiden dann die Herrlichkeit Gottes anerkennen. Rabbi Hirsch legt diesen Gedanken weiter aus und folgenderweise sagt er, die Zerquetschung der Trauben ist nur scheinbar Zerquetschung der Trauben, weil die echte Essenz der Trauben durch diesen Stampfdruck nicht vernichtet wird, sondern sie wird aus der Traube, die diese Essenz in sich einschließt, herausholt. Also wenn diese Stampfung nicht zustande kommt, dann wird die Essenz nicht zum Vorschein kommen. Also dieser Psalm demonstriert eigentlich Gottes Schlag auf die Menschheit, der zu universellen Anerkennung des Herrn führen wird. Also wird diese Zerquetschung, also sagt man, theologisch begründet und theologisch unterstützt. Diese Erkenntnis wird durch das Sprichwort ausgedrückt: Der Wein wird als Schatz in Trauben behalten. Yayin Hameshumar Benabim. Nun sehen wir von den Kirchenvätern Augustinus, wie erklärt er diese Sachlage, was ich eben durch die Hilfe der Rabbinen dargestellt. Augustinus hat in seinem Kommentar ganz breit beschäftigt sich mit diesem Psalm. Über die Traubenpresse finden wir kein Wort in dem Psalm, sagt er ganz offen Augustinus, der heilige Augustinus, und sagt doch weiter, in diesem Psalm haben wir kein Wort, aber über sie können wir die Kirche verstehen, wie auch über den Drehplatz, da hier und wie auch dort der Ertrag der Ernte gesaubert wird. Aus diesen Schalen durch die Traubenpresse wird der Most aus den Trester gewonnen. Trester ist also, Entschuldigung, eben, igazából összepréselt szőlőszemeket, tehát a törkölyt jelenti a Trester. Nem olyan gyakran fordul ez elő a németben, csak több eszámban használják. So auch in der Kirche, aus der Mehrheit der Menschen wird die guten Menschen gesammelt. Das ist schon interessant, wie denkt überhaupt diese, gibt es auch schlechte Leute für die Hölle und gute für den Himmel. Und dieser Gedanke ist im Hinterkopf bei Augustinus, wenn er diesen Psalm erklärt. Sagt er weiter, sie brauchten diese Menge der Menschen, der guten Leute, um geboren zu werden und auf das Gotteswort geeignet zu werden. Das Gleiche können wir mit einem Gleichnis vor Augen führen, sagt Augustinus. Der Most wird in den Keller gesammelt und die Träster werden dem Viech werfen und der Magen des Viehes ist so zu verstehen als die Strafen der Hölle. Also wird sofort Himmelreich und Hölle bestätigt, nur aus dieser Überschrift heraus. Zweitens sagt er, die Traubenpresse hat eine andere Bedeutung, die mit der Kirche zu tun hat. Das Gotteswort kann man als Traubenlocke, sieht man, wenn die Spionen kommen aus dem Heiligen Land und dann an die Stange sind die Trauben, und sagt er, die Traubenlocke, sowas gibt es, weiß ich nicht, in Deutschland, diese Traubenlocke, führt, nem használják így külön, de a latinban így van, sagt er, der Herr wurde Traubenlocke genannt, die aufgehängt war auf eine Stange, quasi auf Kreuz gespannt, die die Spionen aus dem Volk Israels gebracht haben. Also allegorisch sieht bei diesem Akt Augustinus die Kreuzigung Jesu, ob er das Kreuz Christi auf dem Kreuz und ist schon bei den Spionen schon dieses Bild nach Augustinus kommt vor. Sagt er weiter, bei der Verkündigung des Wortes sind die Stimme so wie die Träster, aber der Verstand empfängt nur den Most. Er schreibt jetzt über das Verfahren, wie gewinnt man den Most aus den Trauben. Die Stimmen gelangen in das Ohr, die Stimmen sind natürlich diese Trauben, gelangen in das Ohr, aber der Sinn wird in das Gedächtnis der Hörer gelangen, so wie der Most in die Wanne, dann geht weiter in die disziplinierte Sitte und in den Habitus des Verstandes, wie der Most in den Keller, wo, wenn wegen der Nachlässigkeit nicht versauert wird, nach einiger Zeit zum Wein reifen wird. Er wird diese Methode, der Weinverfahren oder Weinbereitung gedeutet, denn es wurde in den Juden versauert. Und mit dem Essig haben sie den Herrn trinken lassen. Also jetzt kommt die judenfeindliche Stimmung bei Augustinus durch, bei der Interpretation diesen Psalm. Über die Schönheit und auch über die Verbindung mit dem Genesis 1, mit diesem Psalm 8, habe ich bei Augustinus kein Wort, eher christologisch erklärt er den ganzen Psalm, und über diese Verbindung schreibt er irgendwie nichts. Und interessant wäre dann, in der zweiten Hälfte wollte ich noch die Interpretation des Menschen, ob er der Herr der Welt oder über die Herrschaft des Menschen in der Natur, weil das kommt auch vor. Und zum Beispiel, hier ist auch ein Zitat von Calvin: Rarus certe et incomparabilis honor, quod mortalis homo vice Dei in mundo tamquam suo jure dominatur, et quocunque flectat oculos videt nihil sibi ad beatam vitam de esse. Und die anderen bringen auch sehr viele Paralleltexte aus schon den sumerischen Literatur und dann auch griechischen Literatur. Und interessant ist auch die Verbindung mit Genesis 1, aber zum Beispiel vorher meint, dass der Genesis 9 wäre auch hier wichtig, weil bei Genesis 1 gibt es ein optimistisches Menschenbild, aber in Genesis 9 dann die Gewalt, die Gewalttätigkeit der Menschen. So schreibt dann zum Beispiel Sophokles Antigone: Vieles Gewaltige lebt, doch ist nichts ist Gewaltiges, gewaltiger als der Mensch. Und Herakleitos sieht das ganz anders. Verglichen mit Gott ist der schönste Mensch ein Affe. Es gibt so ein anthropologisches Buch damals von Professor Niri, Der Affe in dir. Nicht von ihm, sondern in Literatur habe ich das Buch damals gelesen, aber nur den Titel. Das Buch habe ich nicht gelesen. Also, so viel das. Vielen Dank.